Das Wort Gottes für diesen Sonntag findet sich im Propheten Jeremia und wir lesen aus Jeremia 20 die Verse 7 bis 13. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte, ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herzen durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir hier zusammengekommen und wir wollen dir an diesem Sonntagmorgen zuallererst danken für dieses ganz besondere Vorrecht, heute hier sein zu können, mit anderen, die deinen Namen kennen und lieben, in deine Gegenwart zu treten, dir zuzusingen, dich anzubeten, Worte von dir zu hören, Gemeinschaft zu haben miteinander, was für Geschenke, die du uns da gibst und machst, auch an diesem Sonntag. Danke. Und natürlich danken wir dir ganz herzlich, dass du uns dieses Geschenk des Glaubens gegeben hast, dass wir deinen Namen ausrufen können und dass dieser Name, dieser Jesus-Name, den wir besungen haben, der Name für uns ist, der über allem steht und um den sich alles dreht. Und natürlich kommen wir heute Morgen auch zusammen, um dir zu danken, dass du das alles auf dich genommen hast, dass du diesen Weg der Entsagung, diesen Weg des Drucks, diesen Weg des Leides auf dich genommen hast. Hab herzlichen Dank dafür. Wir sind die Profiteure. Wir sind die, die heute hier stehen und dir von Herzen dafür danken. Für deine Liebe, deine Hingabe, deine Tat am Kreuz, deine Rettung von uns und einer ganzen Welt. Gelobt seist du dafür. Und wir danken dir, dass du es bist, der auch an diesem Morgen uns ansprechen möchte durch seine Worte. Und wir bitten dich, dass du Ulrich Parzani segnest und bevollmächtigst durch deinen guten Heiligen Geist, uns dein Wort, das wir gelesen haben, auszulegen und weiterzugeben, dass es unseren Kopf, unser Herz, unsere Hände und Füße hineinkommt. Schenk diesen Wortvermittlungsvorgang, an dem wir hängen, damit wir auch heute nicht nur vom äußeren Brot leben, sondern von diesem Brot des Lebens, das du uns gibst. Hab herzlichen Dank, dass du uns siehst, dass du unsere Umstände siehst, dass du unser Land siehst, in dem wir leben. Und wir dürfen dich bitten für unser Land und für unser Volk. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du mit ganz großer Barmherzigkeit hineinwirkst und Menschen dich erkennen und dich finden, mitten in all den Umschichtungen und unterschiedlichsten Weltanschauungen und Lebensweisen. Erbarm dich, so wie wir es gesungen haben, über dieses verlorene Schaf, erbarm dich und komm du noch einmal unserem Volk an. Wir legen dir dein auserwähltes, geliebtes Volk Israel hin. Wir danken dir für die, die deinen Namen, Jesus, schon für sich als den Messias-Namen erkannt haben. Gib gut Acht auf sie, auch an diesem Tag, in allem Geschehen. Wir wissen dich als den Treuen, den Starken und als den, der in Klugheit und Weisheit es zu deinen Zielen führen wird. Danke, dass du jeden von uns siehst, wie wir sind, dass du unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft mit dir kennst. Und wir bitten dich, so großartig und so heilig und so wunderbar du bist, so komm du uns ganz nahe. Wir erheben dich und wir beten dich an. Wir geben dir alle Ehre. Du bist es, Jesus, unser Herr, unser Retter und unser Gott. Amen.
Um diesen Predigtext zu verstehen, den Sie schon gehört haben aus Jeremia 20, muss man den ganzen Zusammenhang zur Kenntnis nehmen, in dem er geschieht. Es ist eine erschütternde, wirklich eine erschütternde Geschichte. Und deshalb staune ich immer vor der Regel, vorgeschlagene sind ja nicht vorgeschriebene Bibeltexte. Wir haben ja auch in diesen Ordnungen von Kirchen, wo so Bibeltexte für jeden Sonntag zum Predigen vorgeschlagen werden, durchaus die Freiheit zu sagen, mag ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht, traue ich mich nicht. Schluss, nehmen wir was anderes. Die Bibel ist ja dick, gibt es ja viele andere Texte. Aber dieser Text, Jeremia 20, ist jetzt das fünfte, die fünfte Klage des Propheten Jeremia, nicht zu verwechseln mit den Klageliedern Jeremias. Das ist nochmal ein eigenes Buch. Bis zum 20. Kapitel im Buch des Jeremia gibt es fünf Klagen des Propheten, voller Schmerzen und Verzweiflung. Das Ganze fängt an im Kapitel davor. Der Jeremia wird von Gott beauftragt, außerhalb von Jerusalem in ein Tal zu gehen und dort zu predigen. Und dann kommt er von dort zurück. Und da heißt es, als Jeremia vom Tophet zurückkam, wohin ihn der Herr gesandt hatte, um zu weissagen, trat er in den Vorhof am Hause des Herrn und sprach zu allem Volk, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will über diese Stadt und über alle ihre Ortschaften all das Unheil kommen lassen, das ich gegen sie geredet habe, weil sie halsstarrig sind und meine Worte nicht hören wollen. Das war ja die durchgehende Verkündigung, die Jeremia aufgetragen war. Es wird Gericht über Jerusalem geben. Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört und alle schrien auf, natürlich wird das nicht passieren. Gott ist die Liebe und er ist treu und er hat Jerusalem und den Tempel als Ort seiner Gegenwart und als Ort der Versöhnung erwählt. Er hat's versprochen und er wird sein Versprechen nicht brechen, sagten sie ihm. Ja, sagte sich Jeremia, klingt gut. So ist doch das Evangelium. Gott ist treu. Es wird alles gut. Und dann sagte Gott ihm, nein, du gehst hin und sagst, ihr täuscht euch, ihr predigt Friede, Friede, wo kein Friede ist. Ihr gebraucht all das, was ich euch geschenkt habe, als Lüge und Vertuschung eurer Sünde. Ihr zelebriert die Gottesdienste, aber ihr ändert euer Leben nicht. Es wird alles zerstört und ihr werdet in die Gefangenschaft weggeführt werden. Also wie hier, weil sie halsstarrig sind und meine Worte nicht hören. Als das Paschur, der Sohn Immers, der Priester, der zum Vorsteher im Hause des Herrn bestellt war, also war Chef der Tempelpolizei, so da, als der das hörte, wie Jeremia solche Worte weissagte, schlug er den Propheten Jeremia und schloss ihn in den Block am oberen Benjamin-Tor, das am Hause des Herrn ist. Verschwand also im Tempelgefängnis. Und am anderen Morgen ließ Paschur den Jeremia aus dem Block los. Da sprach Jeremia zu ihm, der Herr nennt dich nicht Paschur, sondern Schrecken um und Schrecken um. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will dich zum Schrecken machen für dich selber und alle deine Freunde. Sie sollen fallen durch Schwert ihrer Feinde. Du sollst es mit eigenen Augen sehen. Und ich will ganz Juda in die Hand des Königs von Babel geben. Der soll sie wegführen nach Babel und mit dem Schwert töten. Auch will ich alle Güter dieser Stadt und allen Ertrag ihrer Arbeit und alle Kleinode und alle Schätze der Könige von Juda in die Hand ihrer Feinde geben. Die werden sie rauben, mitnehmen und nach Babel bringen. Und du, Paschur, sollst mit allen deinen Hausgenossen gefangen weggeführt werden und nach Babel kommen. Dort sollst du sterben und begraben werden, samt allen deinen Freunden, denen du Lügen gepredigt hast. Und dann kommt der Predigtext. Sie können ja nochmal, Sie haben ihn hier auf meinem Blatt. Alle, die uns über Livestream zuschauen, nehmen Sie Ihre Bibel, lesen Sie das noch, das ganze Kapitel 20. Ich lese es nochmal. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich. Und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken. Und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in mein Gebein. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Das klingt jetzt wie ein Trost und Sieg und Zuversicht, aber ist nicht zu Ende. Was hier auf dem Blatt nicht mehr steht, geht hier weiter. In 20, Vers 14. Jeremia redet, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, sodass er ihn fröhlich machte. Der Tag soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat, ohne Erbarmen. Am Morgen soll er Wehklage hören, am Mittag Kriegsgeschrei, weil er mich nicht getötet hat im Mutterleibe, sodass meine Mutter mein Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wird. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur lauter Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringen. Naja, das fanden dann die Ordnungen für die Predigten machten, zu harten Tobak und sagten, das können wir am Sonntagmorgen niemanden zumuten und deshalb haben sie schon weggelassen. Aber alles in der Heiligen Schrift steht, habe ich es Ihnen doch ganz vorgelesen, damit Sie die ganze Unerträglichkeit des Wortes Gottes spüren. Ja, was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Ich habe drei Punkte, der dritte ist der eigentliche. Der erste Punkt, gut, dass ich nicht Jeremias Auftrag habe. Das ist schon mal ein Grund zur Freude. Denn der Jeremia muss nach allem, was wir spüren beim Jeremia-Buch, muss er ein zart beseiteter empathischer Mensch gewesen sein und er kriegte diese harte Botschaft. Denn er hatte tatsächlich bis zum Ende immer nur das eine zu sagen. Ihr glaubt Gottes Liebe und es wird alles gut und er wird gnädig sein und ihr täuscht euch, ihr belügt euch selber und ihr belügt auch andere. Gott wird dieses Jerusalem richten, alle wegführen, den Tempel zerstören. Dafür ging er ins Gefängnis, dafür wurde er geschlagen vom Chefpriester, wie wir hier gelesen haben. Und er musste immer wieder das sagen, was ihm überhaupt nicht entsprach, was er nicht sagen wollte. Aber das war sein Auftrag. Er musste es sagen. Er wird sich selber getröstet haben, dass er dann, wir lesen es im Buch Jeremia, für die fernere Zukunft auch den neuen Bund ankündigen durfte. Die Rettung, dass Gott noch einmal mit seinem Volk ganz neu anfangen wird. Aber das war nicht für seine Lebzeit. Er erlitt das ja alles selber mit, diese Eroberung Jerusalems, die Zerstörung. Er wurde von den Babyloniern dann noch einmal freigelassen und konnte wählen, wo er blieb, und er blieb in Jerusalem. Und er wurde dann von den Übergebliebenen dort nochmal gefragt, das war ein Schicksal. Immer wieder kamen Leute und sagen, sprich zu Gott, frag mal, was der denkt. Aber sie wollten es dann nie hören, weil als er es ihnen sagte, hat auch der klägliche Rest es nicht gehört. Schließlich haben sie ihn mitverschleppt nach Ägypten und da ist er irgendwo umgekommen. Wir wissen es nicht. Ein Prophet, der immer und immer in Treue das Wort Gottes sagen musste und der nie im Volke Gottes bis zum Ende nie gehört wurde und so endete. Gott sei Dank, dass ich diesen Auftrag nicht habe und dass wir diesen Auftrag nicht haben und dass wir weiter sind und dass die Geschichte Gottes weitergegangen ist bis zum Messias Jesus, der das schreckliche Gericht selber getragen hat am Kreuz. Ja, wir haben eine Botschaft des Gerichtes und das Gericht Gottes fängt an am Hause Gottes, schreibt der Apostel Petrus im ersten Petrusbrief. So wie am Haus Israel, so auch heute an seiner Gemeinde. Gott wird Gericht üben. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Man vergreift sich nicht an Gottes Wort ungestraft. Musste die Kirche in allen Zeiten erleben. Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Es wird ein Endgericht geben, in dem er das letzte Wort des Gerichtes spricht. Aber all das, auch wenn wir diese harten Töne des Gerichtes auch in unserer Zeit nicht verschweigen dürfen, wenn wir nicht die Leute belügen wollen, wenn wir nicht Opiumreligion verkünden wollen, so ist doch das harte Gericht ist getragen am Kreuz. Und alle, die sich zu ihm, zu Jesus wenden, werden gerettet werden. Es gibt Versöhnung. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Wille. Und er gibt nicht auf. Gott sei Dank haben wir diese Botschaft des Gerichtes und der Rettung vom Kreuz zu verkünden. Da bin ich so dankbar. Gut, dass wir nicht Jeremias Auftrag haben. Und zweitens, Jeremia ist das Jesus-Modell. Ich habe bewusst diesen Schluss gelesen, diese verzweifelten Worte des Jeremia, indem er den Tag seiner Geburt verflucht. Und dann schreit diese Klage, endet mit dem Schrei, warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe. Jeremia ist nicht nur mit seiner Botschaft in der Geschichte Gottes unterwegs, von der Abrahams Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, hin zum Messias Jesus, der den Abrahamsbund öffnet für die Völkerwelt. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Nicht nur mit seiner Botschaft ist er unterwegs dahin, muss jetzt dieses innergeschichtliche Gericht, Erziehungsgericht Gottes an Israel verkünden. Unerbittlich und hart, unausweichlich über der Unbußfertigkeit des Volkes Gottes. Aber er darf ankündigen, es wird einen neuen Bund geben. Der Geist Gottes wird die Erkenntnis des Wortes Gottes in die Herzen pflanzen. Gott war in Christus und versöhnt. Nicht nur in seiner Verkündigung ist er ein Modell, sondern auch in seinem Lebensschicksal. Er empfindet sich als den, der verflucht ist. Dass er dieses Gericht so unausweichlich predigen muss. Wo er doch auch viel lieber die Liebe und Barmherzigkeit Gottes gepredigt hätte. Aber in diesem Schicksal, das Jeremia trägt, ist er eine Vorabbildung, so eine Modellausfertigung im Blick auf den kommenden Jesus, der dann der Gottesknecht wird. Er trägt den Fluch. Verflucht ist, der am Holz hängt. Das ist über Jesus. Er ist der Gottesknecht. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jeremia ist eine Vorabbildung in der Geschichte. Die Geschichte Gottes bewegt sich von der Schöpfung über den Fall, über die Bundesschlüsse weiterhin zu Jesus und der weltweiten bis zur Vollendung seines Wiederkommens. Und auf diesem Weg bildet Gott Modelle. Nicht nur er sagt es Stück für Stück, sondern er bildet Modelle. Jeremia in seinem verzweifelten, schlimmen, schweren Schicksal. War übrigens bei Jesaja nicht anders. Lesen Sie Jesaja 6. Der kriegt auch die Verheißung. Du wirst predigen, sie werden hören und sich nicht bekehren. Er muss seine Botschaft ausrichten als Beweis der Verstockung. Wie kann man sowas nur ertragen? Es ist nicht unser Auftrag. Aber Gott hat so Propheten beauftragt und hat damit Modelle in der Geschichte, in seiner Heilsgeschichte geschaffen, die schon vorab auf Jesus. Und indem wir dieses Kapitel 20 lesen, voller Schrecken und Erstaunen und Anbetung, betrachten wir dieses Jesus-Modell, das Jeremia sein muss. Und dann als drittes möchte ich doch beschreiben 7 Jeremia-Merkmale an den Jesus-Nachfolgern. Nachdem wir gesagt haben, dass wir Gott sei Dank nicht den Auftrag des Jeremia haben, und dass in Jesus erfüllt wird, dass er den Fluch trägt und deshalb die Rettung bringt, die Versöhnung mit Gott. Dann bleibt doch festzustellen, dass in diesem Text 7 Jeremia-Merkmale beschrieben werden, die auch die Jesus-Nachfolger, die seine Zeugen sind, tragen werden. 7. Das erste, verführt wie ein Mädchen. Das steht dass man so etwas überhaupt beten darf. Ich meine, hier steht, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Hier steht tatsächlich solche Worte wie ein Mann, ein Mädchen versucht zu bequasseln, zu überreden und das lässt sich beschwatzen. So, das ist grenzwertig. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Ich habe mich gefragt, wie ist es mir eigentlich ergangen? Hat der Jesus mich überredet, dass ich ihm nachfolge? Und dann habe ich voller Dankbarkeit innerlich gesagt, ich danke dir, Jesus, dass die jungen Leute damals in der Jugendarbeit, die mich zu dir eingeladen haben und die mir gesagt haben, folge Jesus, kehre um. Die haben mir erzählt, dass du für mich am Kreuz gestorben und für mich auferstanden bist. Dass du meine Schuld getragen hast, dass du mich so sehr liebst, dass du dich nicht abwendest und nicht ekelst vor mir. Dass du treu bist und dass du mich gebrauchst. Aber sie haben mir nicht verschwiegen, dass du auch gesagt hast, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Sie haben mir nicht verschwiegen, dass du auch gesagt hast, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Da war ich dankbar, dass ich die ganze Wahrheit gesagt bekommen habe. So wie Jesus sie sagt, wenn wir die Evangelien lesen. Er sagt auch in seiner Einladung denen, die er einlädt, die ganze Wahrheit. Er verspricht nicht Glück, Bequemlichkeit, alle Lösung aller Probleme, Friede, Freude, Eierkuchen. Er spricht Vergebung der Sünden, Heilung des Lebens und den Preis der Nachfolge. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wölfe wollten immer nur eins, wenn sie Schafe sahen, sie wollten sie fressen und töten. Das hat Jesus angekündigt. Das heißt also, niemand, der von Jesus eingeladen wird, kann sich beschweren, dass Jesus ihn mit schönen Glücksangeboten bezirzt hat und ihm Versprechen gemacht hat. Und als wir uns darauf eingelassen haben, haben wir gemerkt, wie bitter die Sache ist. Nein, er belügt uns nicht. Also Jeremia, was auch immer du da gehört, meinst gehört zu haben in deiner Berufung, ich nicht. Er hat mich nicht überredet, wie ein Mädchen überredet wird. Zum Sex, dass es nicht will. Du bist mir, das ist aber wahr, du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Ja, sage ich, das ist es. Da stimme ich ein in das Wort, das der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 sagt. Da hat er gesagt, wir sind im Siegeszug, im Triumphzug von Jesus mitgeführt worden. Und hat das Bild vor Augen, wie die römischen Feldherren nach siegreicher Schlacht, da wurden in Triumphbögen gebaut in Rom. Dann kamen sie mit der siegreichen Armee und in dem Triumphzug wurden die besiegten Generäle und Soldaten der Feinde mitgeführt. Und so sagt Paulus, ich bin mitgeführt im Triumphzug von Jesus. Er ist mir zu stark geworden. Er hat mich besiegt und das ist mein größtes Würdezeichen in meinem Leben. Ich bin jemand, den Jesus besiegt hat. Er hat meine Sünde besiegt. Er hat meine Zweifel besiegt. Er hat alles besiegt, was mich von Gott trennte und mein Leben zerstörte. Er ist der Sieger in meinem Leben und es gibt keinen schöneren Platz in meinem Leben, als zur Demonstration seines Sieges vom Kreuz und Auferstehung mitgeführt zu werden in seinem Triumph, in seinem Siegeszug. Ja, du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Das ist das Jeremia-Merkmal an den Jesus-Nachfolgern. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass sie damit einstimmen können und sich dieses Ordens, dieses Jeremia-Merkmals rühmt in ihrem Leben. Er ist mir zu stark geworden. Und das zweite Jeremia-Merkmal ist, ich werde lächerlich gemacht wegen Jesus. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich. Und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt. Wir müssen über Sünde und über Gericht Gottes sprechen, am Kreuz vollzogen. Ja, wir müssen Sünde, Sünde nennen und über Gottes Gericht sprechen, dass er nie und nimmer Frieden macht mit der Sünde. Aber er sehnt sich nach der Versöhnung des Sünders. Das muss ich rufen, das müssen wir sagen. Und so ist uns das, wird uns das Herrnwort zu Hohn und Spott täglich. Schmerzt uns, lächerlich ist, nichts tut uns so weh, wie lächerlich gemacht zu werden. Wir fürchten es. lächerlich gemacht zu werden. Mit der Botschaft vom Kreuz sind wir in unserer ach so humanen Welt lächerlich. Wollt ihr uns was weismachen? Ein Gott wäre ein Erlöser, der am Kreuz das grausame Opfer und Sterben seines Sohnes braucht, um uns gnädig zu sein? Was glaubt ihr denn? Was habt ihr denn für eine Gottesvorstellung? Das höhnen sie uns entgegen heute, die Theologen von den Universitäten und die Pfarrer von den Kanzeln. Dass es die atheistischen Feinde sagen würden, können wir locker ertragen. Aber dass es die Klugen und Gebildeten aus den Kirchen heute sagen. Was habt ihr für eine verkommene Gottesvorstellung? Das ist doch göttlicher Kindesmissbrauch. An einen Gott zu glauben, der es nötig hätte, seinen Sohn grausam sterben zu lassen, damit er uns vergeben kann. Sie machen es lächerlich. Das ist für eine alberne Botschaft, wir haben, wenn wir vom sagen, nur der Gekreuzigte ist unser Retter. Sie wollen nicht begreifen und sie haben nicht begriffen, dass am Kreuz kein Deal gemacht wird mit irgendeiner Gottesvorstellung, sondern der heilige, dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Richter, Erschöpfer und Richter der Welt selber an den Platz des Gerichteten gehst. Gott selbst. Er schickt nicht einen Propheten, er schickt nicht einen Lehrer, der uns etwas lehrt. Er kommt selbst und wird Mensch in Jesus. Deshalb heißt er Gottes Sohn. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes wird nirgendwo plastischer, deutlicher, notwendiger erkennbar als am Kreuz von Golgatha. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die dem sich anvertrauen, nicht verloren gehen. Ja, Gott selbst gibt sich zur Versöhnung. Sühnetod in Jesus. Ist nicht neu, ist nicht erst im 20. und 21. Jahrhundert. Paulus, gleich in den ersten Phasen, muss sagen, das Wort vom Kreuz ist dummes Zeug für die Weisen und ein Skandal für die religiös Anspruchsvollen. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dann schreibt er im ersten Korintherbrief, wir sind Narren um Christi willen. Ja, sie machen uns lächerlich, sie halten uns für Dummköpfe, sie halten uns für geistig etwas minder bemittelt, dass wir solche Botschaften glauben. Und nichts schmerzt uns so. Und unsere eitle Seele, unsere geltungsbedürftige Person, erleidet nichts so schwer, wie lächerlich gemacht zu werden. Das war schon immer so, seit Petrus Zeiten, der sehr gerne Märtyrer für den Herrn Jesus geworden wäre. Aber als ein Mädchen nachts grinste und sagte, du gehörst doch auch zu diesen Jesus-Typen, da war seine ganze Grundsatztreue weg und er verriet seinen Herrn. So sind wir. Wir fürchten nicht so sehr, wie lächerlich gemacht zu werden. Prüfen Sie Ihr Herz, wenn Sie Jesus folgen. Wie schnell wir zurückzucken, wenn in der Verwandtschaft oder unter den Kollegen, im Kreise derer, die wir achten, von denen wir auch abhängig sind, wenn dort gespottet und gelacht wird, Witze gemacht werden, wie schnell wir schweigen und wegtauchen, weil nichts fürchten wir so sehr. Denken Sie daran, das ist ein Jeremia-Merkmal. Narren um Christi willen, lächerlich gemacht für Jesus. Das ist das zweite Merkmal. Das dritte Jeremia-Merkmal an den Jesuszeugen ist, das Wort Gottes brennt in uns wie Feuer. Ich habe zu mir gesagt, ich will nicht mehr dran denken. Ich will nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie brennendes Feuer, verschlossen in meinen Knochen. Ich bemühte mich, es zu ertragen, das heißt, es zu löschen. Aber konnte es nicht. Feuer in meinem der Beine. So war es von Anfang an. Was sagten die beiden frustrierten Jünger Jesu auf dem Weg nach Emmaus, in Emmaus? Da sagten sie, als sie Jesus erkannt hatten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege. Brannte nicht unser Herz in uns. Und das ist das tiefe Jeremia-Merkmal und Geheimnis. Ich hoffe, Sie kennen es. Ich bezeuge, dass ich es kenne. Dieses Brennen des Wortes Gottes, ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht für mich behalten. Ich muss die Wahrheit sagen, jeden Morgen, wenn ich die Bibel aufschlage, in der Stille für mich persönlich, zündet er die höchstpersönlich dieses Feuer wieder an. Dann mag ich aufstehen als ein feiger, verzagter Mensch, der sagt, ach, heute, jetzt höre ich auf. Ich habe es mein Leben lang versucht, es hat alles überhaupt nichts gefruchtet. Jetzt schaue ich auf das, wo ich gewirkt habe in meinem Leben und sehe, dass sie alles mit Füßen treten, was uns heilig war. Sie das Wort Gottes verdrehen und verbiegen. Es ist unglaublich, ich mag nicht mehr. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich komme gar nicht dazu, morgens diese Verdrossenheit in meiner Seele übers Zähneputzen hinaus zu bewahren. Dann kommt das Frühstück und das Gebet mit meiner Frau. Und dann ziehe ich mich in meinen Winkel zurück und lese sein Wort. Und dann brennt es Feuer. Er zündet es an. Du kannst nicht lassen. Herr, sagt er, ich kann nicht mehr. Meine Knochen sind alt. Lass es andere machen. Da sagt er, das entscheide ich. Und zündet das Feuer an. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung. Frustrierte, zweifelnde Jünger auf Emmauswegen, die nur Frust hatten und weg wollten. Jesus redet zu ihnen, brannte nicht unser Herz, dass er, als er mit uns redete auf dem Wege und uns sein Wort öffnete, er las mit ihnen die Bibel, er erklärte ihnen nämlich das Alte Testament, wie da Satz für Satz und Stück für Stück schon angekündigt wird, dass der Messias ins Leiden gehen muss und so zur Herrlichkeit kommen muss. Das ist das Dritte, das Zeichen. Das Wort brennt wie Feuer. Und dann ist das vierte Jeremia-Merkmal, von Feinden in die Falle gelockt und von Freunden verraten. Jesus ist das passiert, wie oft lesen wir in den Evangelien. Sie stellten ihm Fragen, sie sagen ihm, tu ein Wunder, sie versuchten ihn. Sie wollten einen Test machen, sie wollten ihn irgendwie. Da wird berichtet, was ihm alles für Fragen, Fangfallfragen stellt. Also das geschah schon Jesus. Und so sagt Jesus, so wird es euch gehen. Natürlich. Und in Matthäus 24, als er gefragt wird, was sind denn die Zeichen, dass es zum Ziel geht? Dann nennt er eine Reihe bitterer Zeichen, auch gute Zeichen von der Weltmission. Aber dann sagt er unter anderem auch, die Jesus-Nachfolger werden sich untereinander verraten. Sie werden sich untereinander verraten. Und im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 16, da muss Paulus schreiben, wahrscheinlich aus seiner Gefangenschaft in Rom, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn plötzlich Freunde nicht mehr ansprechbar sind. Wenn es plötzlich still wird, weil es will einem niemand sagen, wir finden das nicht gut, was du machst, aber es redet doch keiner mehr mit einem. Es wird plötzlich dünn. Du wirst einsam. Die Prediger wissen das. Du wirst plötzlich nicht mehr eingeladen. Ja, sagt das Jeremia-Kennzeichen. Verraten von den eigenen Leuten. Das ist so schmerzhaft. Herr, das darfst du doch nicht zulassen. dass man lügt und verrät und trickst in einer gottlosen Welt, das überrascht uns ja nicht. Nein, sagt Jesus, täuscht euch nicht. Das wird passieren in meiner Gemeinde. Wir werden einander verraten. Hängen lassen. Paulus muss das selber erleiden. Das ist ein Jeremia-Kennzeichen. Ein fünftes. Aber der Herr, mein starker Held. Das ist toll. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Ein starker Held. Ja, sagen, ist das für uns alle so? Ja, genau, das ist es. So hat Jesus es zusammengefasst. Auf dem Berg in Galiläa, als er den Jüngern begegnet und sich verabschiedet, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es beginnt, mir ist gegeben alle Gewalt. Starker Held, also den Ausdruck Held, gebrauchen wir ja heute nicht mehr so häufig. Hier steht im Hebräischen eigentlich ein abschreckend starker. Er ist mir ein erschreckend starker geworden. Jawohl, wir haben das nötig in einer Welt, in der die Mächtigen dieser Welt die Puppen tanzen lassen und uns in Furcht und Schrecken jagen, weil plötzlich Krieg droht und Gewalt und man ringsum den Eindruck hat, die verrückten Narren und Tyrannen haben das Sagen in dieser Welt und es gibt keinerlei Schutz gegen sie. In dieser Zeit gilt es zu sagen, auf Jesus zu hören. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mein Herr ist ein starker Held. Das rauszuschreien, mitten unter lauten Klagen, die mehr Verzweiflung als Hoffnung ausdrücken, das macht Jeremia uns vor. So darf man beten. Und damit niemand sagt, so darf man doch nicht beten. Damit niemand meint, man müsste theologisch korrekt beten, steht Kapitel 20 im Buch Jeremia, schwarz auf weiß mit diesen unsäglichen Ausrutschern im Gebet des Jeremia. Damit wir wissen, so darf man beten. Das ist ein Ausdruck des tiefsten Vertrauens. So dürfen Kinder Gottes schreien. Unfrisiert, ungeordnet, theologisch nicht korrekt, aber voller Herzensverzweiflung und Liebe. Wohin soll ich denn gehen mit meiner Not, wenn ich zu dem, der mein Herz kennt, zutiefst, und dem ich so kostbar bin, dass er den letzten Blutstropfen für mich am Kreuz gegeben hat? Wohin soll ich denn gehen? Und der erwartet von mir nicht, dass ich mich vorher gut frisiere, theologisch richtig anziehe und nur Sachen sage, die wahnsinnig toll, klug und weise sind. Sondern er sehnt sich darauf, den Schrei meines Herzens zu hören. Und darum schreie ich so. Aber da ist auch der Schrei, dir ist gegeben alle Gewalt. Du bist ein starker Held. Ich glaube nur dir, dem Sieger. Nur dir, dem Sieger. Und deshalb ist das dominierende Kennzeichen, das vorletzte ist erstmal, die Rache Gott überlassen. Vielleicht sagen Sie auch, das ist ein bisschen schwierig. Darf man das überhaupt beten, dass so um Rache? Du wirst das rächen. Lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Sache befohlen. Ja, so hat Paulus gesagt. Liebt eure Feinde, ja? Übergebt die Rache dem Herrn. So spricht Gott. Die Rache ist mein. Er ist ein gerechter Gott. Und so beten wir, Herr, der du allen Hass und alles Unrecht am Kreuz getragen hast, den Fluch getragen hast. So lass mich erleben, dass selbst die, die mich hassen, überwunden werden von deiner Liebe und deinem Sieg, so wie du mich überwunden hast. Aber wenn sie es ablehnen, wenn sie es nicht wollen, du bist der Richter. Ich muss es nicht richten. Nimm allen Hass aus meinem Herzen und allen Zorn, dass ich nicht aus der Wut reagiere. Nein, wir Christen sind keine Wutbürger. Und wenn die Christen in unseren Zeiten, schwere Zeiten, sich in Wut äußern, können sie schon sagen, sie haben Jesus verraten. Wir sind keine Wutbürger. Wir wissen Recht und Rechtigkeit zu unterscheiden. Wir müssen die Wahrheit sagen, koste es, was es wolle. Aber wir sind keine Wutbürger. Wir sind von der Liebe des Gekreuzigten und der Heiligkeit des lebendigen Gottes getrieben. Und deshalb, die Rache ist mein, spricht der Herr. Recht und Gerechtigkeit alleine bei ihm. Es entlastet uns, macht unsere Seele frei von der Bitterkeit und dem Gift von Hass und Vergeltung. In diesen Tagen habe ich noch einmal das alte Buch von Richard Wurmbrand gelesen. Es wird jetzt neu rausgegeben, wurde es mir zugeschickt und sagt, lies es doch einmal, schreib noch einen Satz zur Empfehlung. Dann habe ich das nochmal in 60er Jahren entschieden. Ich entsinne mich, wie ich als junger Kerl die Geschichten zuerst gelegt habe von seinem Foltern in rumänischen Kommunistengefängnissen. Und wie ich ihn dann in Bochum in einer Versammlung zuhörte, war ich ein junger Mann. Und wie ich gestaunt habe, dass dieser Mann in einer unsäglichen Weise, wie viele andere, gequält wurde, körperlich gequält, gefoltert wurde. Und bezeugte, dass er nie größere Liebe zu seinen Folterern gehabt habe als dort. Und dass dort eine Sehnsucht nach Rettung für Kommunisten und für Russen gewachsen ist, die ihn zu Tode quälen wollten. Du lasst das und denkst, es geht doch nicht. Und die Leute empörten sich damals über dieses Buch und sagten, das kann man doch gar nicht, das kann man doch nicht. Jetzt habe ich es noch mal gelesen und gestaunt, wie Richard Wurmbrand bezeugte, dass er und andere unter diesen Foltern litten und wie der Heilige Geist in ihnen eine unglaubliche Liebe zu den Folterern weckte und dass daraus die Sehnsucht gewachsen ist. Ich will alles in meinem Leben tun, damit sie Jesus kennenlernen, für sie beten, ihnen das Evangelium bringen, um jeden Preis. Jesus will, dass sie gerettet werden. Meine Güte. Der Herr überwindet nicht nur und verdrängt nicht nur die hasserfüllten Rachegefühle in den Kindern, in den Herzen seiner Kinder, sondern verwaltet sie in glühender Retterliebe. Jeremia. Er empfindet erst den ersten Teil. Er ist erst Prophet auf Jesus hin. Aber wir leben in der Erfüllung. Wir dürfen erleben, wie das Herz in uns brennt. Und wie die Rachegelüste und die Wut und Menschenverachtung und Feindseligkeit in uns verwandelt zu Retterliebe. Und deshalb wächst als siebtes über allem Lob Gottes bei den Geretteten. Nicht wahr? Singe dem Herrn, denn dir habe ich meine Sache befohlen. Singe dem Herrn, rühme den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Das Lob aus der Tiefe triumphiert, das Lob aus der Tiefe triumphiert. Der Lobgesang aus dem Leiden gekommen ist das größte Lob. Ist jetzt knapp. Bald ist es 100 Jahre her. Da hörten in Basel ein paar junge Männer, die sich ausbilden ließen, die für Jesus brannten und die sich ausbilden ließen in Basel, um als Zeugen für Jesus in die Welt zu ziehen. Die hörten eine flotte Melodie, die von einem Bruder von Joseph Haydn komponiert wurde. So richtig so eine Stramme. Tam, 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 tam. Und die gefiel ihnen so. Und dann baten sie ihren Hebräischlehrer, den Samuel Preiswerk, und sagt, schreib zu dieser Marschmelodie, die so vorwärts treibt, schreib zu dieser Melodie ein Lied. Das wollen wir singen. Dann entstand das Lied. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, soll sie nicht untergehen, wird sie nicht untergehen. Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar sprießt zum Licht empor, muss sterben in der Erde Schoß, zuvor vom eigenen Wesen los. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Verbunden, diese fröhliche Marschmusik nach vorne war die Treibkraft der Weltmission, der Basler Mission vor 100 Jahren. Und ist es bis heute. Ist es bis heute. Überall da, wo bei jungen Leuten und Balten das Wort Gottes brennt in den Herzen, da haben sie eine Sehnsucht nach dieser Marschmusik, die nach vorne geht. Nicht wir machen's. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und wohlwissend, wir sind beteiligt dabei und das bedeutet, unsere Art ist die Art von Jesus, Weizenkorn. Das wird begraben in der Erde und es sieht alles nach Sterben aus. Aber das ist das Geheimrezept des Erfolges. Das Weizenkorn muss sterben in der Erde, scheinbar, damit es vielfach Frucht bringt. Unser Erfolgsrezept heißt Sterben. Und das ist das letzte große Jeremia-Merkmal. Lob Gottes, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten und dazu aufzustehen. Wir beten dich an, du Herr aller Herren, durch dich sich alles geschaffen in dieser Welt und in jedem Augenblick und jedem Bruchteil jeder Sekunde und in jedem Molekül erhältst du diese Welt. Hast sie erlöst am Kreuz, bist auferstanden von den Toten, erhöht zur Rechten Gottes und wirst kommen in Herrlichkeit, die Toten aus den Gräbern rufen, richten die Lebenden und die Toten, den neuen Himmel und die neue Erde schaffen, wirst selber kommen, unsere Tränen abwischen. Leid und Krankheit und Schmerzen werden nicht mehr sein. Wir werden in deiner Herrlichkeit vor deinem Thron dich loben, in einer Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Und so bitten wir dich um Verzeihung, dass wir voller Angst und feige verraten haben, was doch die Wahrheit ist, du allein. Und reiß aus unserem Herzen alle Menschenfurcht. Alle egoistische Selbstverliebtheit und fülle uns mit dem Feuer deiner Liebe, dass wir nur dich sehnen, den Herrn aller Herren, das Lamm auf dem Thron, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden zu unserer Rettung, zu deiner Ehre. Herr, hilf uns, dass wir mit Haut und Haaren, Leib und Seele nichts anders sind als deine Zeugen. Und lass unser Leben widerspiegeln und auch unser Sterben, was es heißt, dich zu kennen. Und so beten wir dich an mit dem Gebet, das du selbst uns in den Mund gelegt hast, und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.